Die Situation spitzt sich zu. Er befindet sich auf der Zielgerade zum Ort seiner Hinrichtung am Kreuz, Jerusalem. Er und seine Jünger und viele andere Männer und Frauen Gefolgschaft. Sie wollen ihn hören, seine Lehren vom Reich Gottes, teilhaben an seinen Wundern, an Heilungen und wie er den Dämonen gebietet. Sie wollen es hautnah mitbekommen, wenn er Brot in unglaublichem Ausmaß vermehrt, wie er Naturgewalten gebietet und der lebensbedrohende Sturm still wird. Sie wollen mitbekommen, wie er den religiösen Führern des Volkes die Stirn bietet, ihre Falschheit und Heuchelei aufdeckt. Sie wollen seine Geschichten hören, die sie zwar nicht immer verstehen, die sie aber doch anziehen, weil sie so anders sind als das, was sie bisher gehört haben. Sogar Frauen von vornehmer Herkunft begleiten ihn und sorgen für seinen Unterhalt. Er ist zielstrebig auf dem Weg nach Jerusalem. Er weiß, warum er dorthin will. Und er hat es seinen engsten Vertrauten mehr als einmal gesagt. Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was die Propheten vorhergesagt haben. Er, der Menschensohn, wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden und man wird ihn geißeln und töten. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Die 12 verstehen ihn nicht. Seine Worte sind ihnen verschlossen. Sie begreifen nicht, was er ihnen sagen will. Nur er weiß genau, warum er jetzt nach Jerusalem gehen muss. Er will es, weil sein Vater es will. Jetzt sind wir mit ihm in Jerusalem angekommen und werden Zeugen, wie sich dramatische Ereignisse entwickeln. Sein Tod am Kreuz steht unmittelbar bevor. Wir sind in Bethanien angekommen. Bei einem Ereignis, das man bei flüchtigem Hinsehen übersehen könnte und als unbedeutend beurteilen könnte. Hören wir auf den Bericht aus Markus 14, Vers 3 bis 9. Und als er in Bethanien war, im Haus Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme unter euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, dann wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Diese Geschichte von der Salbung in Bethanien folgt unmittelbar der Bericht über den Entschluss des... Ich habe was übersehen. Moment, ich bin ein bisschen durcheinander. Diesen Bericht von der Salbung in Bethanien finden wir im Markus- und Matthäus-Evangelium ziemlich gleichlautend. Er ist in die Mitte gestellt zwischen zwei bedeutsame Aussagen. Direkt vor diesem Ereignis wird berichtet, die Hauptpriester und die Ältesten des Volkes haben seinen Tod bereits beschlossen. Er ist eine politische Notwendigkeit. Er hat ihre Macht in Frage gestellt und das können sie nicht durchgehen lassen. Sie suchen nach einer Möglichkeit, ihn mit List in ihre Gewalt zu bringen, um ihn zu töten. Aber sie sind klug genug, ja nicht am Fest, am Passafest, an dem er von so vielen Anhängern umgeben ist. Jesus still und heimlich um die Ecke bringen, das war ihr Plan. Aber es kam anders. Jesus weiß, dass jetzt seine Stunde gekommen ist. Er weiß, dass er öffentlich hingerichtet werden wird und einen elenden und einsamen Tod am Kreuz erleiden wird. Und er wird dies in keiner Weise zu verhindern versuchen, im Gegenteil. Er forciert den Verrat durch sein Verhalten seinem Verräter Judas gegenüber und bringt seine Feinde dazu, zu einem Zeitpunkt zu handeln, der ihnen gar nicht gelegen kommt. Die Jünger aber, denen er diesen Tod schon mehrmals vorausgesagt hat, kapieren immer noch nicht, worum es geht. Dieser Geschichte von der Salbung in Bethanien folgt unmittelbar der Entschluss des Judas, ihn jetzt zu verraten. Man kann sich fragen, warum die Evangelisten und der ersten Gemeinde es wichtig war, diese Geschichte weiterzuerzählen und niederzuschreiben, sodass wir sie heute noch in Erfahrung bringen können. Zurück zum Geschehen. Ein Gastmahl. Das letzte Mal vor dem letzten Abendmahl. Die Männer liegen wie üblich zu Tisch. Da taucht plötzlich diese Frau auf, namenlos, unwichtig zu berichten, wer sie ist. Der Ort des Geschehens, Bethanien. Ein kleiner Ort, 3 Kilometer entfernt von Jerusalem auf dem Weg nach Jericho. Hier wohnen auch die Geschwister Maria, Martha und Lazarus. Jesus war sicher oft hier. Der genauere Ort, das Haus Simons des Aussätzigen. Wir dürfen wohl davon ausgehen, dass er zu denen gehört, die von Jesus geheilt wurden. Aussätzige waren unrein und durften am gottesdienstlichen Geschehen im Tempel nicht teilnehmen. Die Heilung der Aussätzigen gehörte bei Jesus zu den Zeichen der angebrochenen Gottesherrschaft. Dass Jesus jetzt bei ihm zu Gast ist, dürfte Simon als eine besondere Auszeichnung erlebt haben. Mitten in diese Dinnerparty hinein platzt diese namenlose Frau. Wir erfahren nichts über ihre Motivation, sich hier in die geladene Gesellschaft einzumischen. Ahnt sie, worum es jetzt geht? Das, was die Jünger immer wieder überhört und vielleicht auch verdrängt haben wahrzunehmen, egal was es war, sie war angetrieben von dem Wunsch, jetzt Jesus zu salben und hat damit in diesem Fall genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt getan. Warum tut gerade sie, eine Frau, das Richtige? Frauen waren in der damaligen Gesellschaft nicht besonders angesehen und auch nicht besonders gebildet. Aber Jesus bringt ihnen eine wunderbare Wertschätzung entgegen. Hat er erkannt, dass Frauen eine besondere Neigung zum Glauben haben und ihm die Treue zu halten? Es waren immerhin Frauen, die bis zuletzt unter seinem Kreuz ausharrten. Am Grab waren auch sie die Ersten, die die Auferstehung Jesu erleben durften, einfach deshalb, weil sie meinten, ihn nachträglich salben zu müssen. Ein Liebeswerk, das im mosaischen Gesetz zwischen Tod und Grablegung vorgeschrieben war. Auch hier in dieser Geschichte gibt eine Frau Jesus die Ehre. Sie salbt ihn unmittelbar vor seinem gewaltsamen Tod. Ahnt sie, dass dafür später keine Zeit sein wird? Wie auch immer, jedenfalls scheint sie über ihr Tun nicht besonders nachzudenken, sie handelt. Sie zeigt Jesus ihre unbedingte Verehrung, unabhängig davon, was andere dazu denken mögen. Für Jesus ist ihr nichts zu teuer. N.T. Wright kommentiert dazu: Wenn Menschen beginnen, von Jesus und von seinem Weg zum Kreuz fasziniert zu sein, dann erwächst daraus nicht selten eine Liebe, die zum Verschwenderischen neigt. Kennen Sie Menschen, die so sind? Jesus würdigt die Hingabe der Frau. Er allein weiß, was jetzt passiert, was unmittelbar bevorsteht. Deshalb kann er ihr Handeln auch deuten. Sie nimmt sein Begräbnis vorweg und salbt ihn dafür. Wie es nicht selten geschieht, beginnt bei so viel überschwänglicher Hingabe eine Diskussion. Wozu diese Verschwendung? Das ist doch neben allen Regeln, die wir kennen. Das Geld, das hier unnötig verschwendet wird, das damals immerhin den Jahreslohn eines Arbeiters ausmachte, hätte man doch besser den Armen gegeben. Ein guter Vorschlag. Würden wir das auch so sagen? Ist sie nicht ein bisschen verrückt? Jesus stoppt unmissverständlich die Vorwürfe und Angriffe auf die Frau. Hört auf. Lasst sie in Ruhe. Sie hat ein gutes Werk an mir getan, gebietet er. Arme habt ihr immer bei euch, mich aber nicht. Vermutlich bezieht sich diese Aussage auf 5. Mose 15. Dort heißt es im mosaischen Gesetz: Arme wird es immer in eurem Land geben. Ihnen gegenüber sollst du immer deine Hand offen halten. Nichts Besonderes, etwas ganz Normales, eine Alltagspflicht. Was die Frau tut, ist etwas sehr Besonderes. Sie überschüttet Jesus mit ihrer verschwenderischen Liebe. Kennen wir solch eine überschwängliche Hingabe? Und kennen wir den Widerstand dagegen in uns und bei anderen? Wenn jemand etwas Außergewöhnliches tut für Jesus und sein Reich, kennen wir da unseren Widerstand? Wie kann man nur? Das ist doch übertrieben. Vernunft und Nüchternheit sind gefragt. Jesus schneidet diese Überlegungen abrupt ab. Lasst sie. Jesus deutet ihr Handeln auf seinen nahen Tod. Sie hat im Voraus mein Leib für das Begräbnis gesalbt. Verstehen die Jünger jetzt, was nahe bevorsteht? Die Frau hat genau das getan, was jetzt dran ist. Warum haben die Jünger, die mehrmals von Jesus auf sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung hingewiesen wurden, nicht gemerkt, was jetzt in Jerusalem passieren wird? Vielleicht ist es das, wovor wir alle instinktiv Angst haben. Die Angst, dass Jesus Nachfolgen die Konsequenz haben kann, dasselbe Schicksal zu erleiden, das er erlitten hat. Jesus ruft in die radikale Nachfolge. Er rät denen, die in seine Nachfolge einwilligen, die Kosten zu überschlagen. Wir in unserer westlichen Welt erfahren von dieser teuren Gnade wenig. Wie die Jünger damals verdrängen wir gerne, was es Jesus gekostet hat, für uns und für die ganze Welt zu sterben. Sein Tod hat nicht nur die unbedingte Liebe Gottes offenbart, sondern auch das Unheil und die Brutalität von Menschen. Durch seinen Tod wurde offenbar, wozu wir Menschen fähig sind. Ich vermute, das war der Grund, warum die Jünger bis zuletzt nicht verstanden, was Jesus für sich als seinen Auftrag wahrnahm. Was kostet uns schon die Nachfolge? Der Verzicht auf Gewalt, auch angesichts der Macht von Gewalt, die uns unmittelbar bedroht. Vor kurzem wurden wir aufgeschreckt durch den gewaltsamen Tod von Michael Sharp. Helmut hat vorhin ausführlich über ihn berichtet. Er war zusammen mit anderen in einer Friedensmission im Kongo unterwegs. Und er musste dafür sterben. Er war sich darüber im Klaren, dass sein Einsatz im Kongo und überhaupt sein Einsatz in seinem Leben für den Frieden sein Leben kosten könnte. Aber ist es nicht besser, sein Leben zu opfern für einen gewaltfreien Einsatz für den Frieden, als für den Einsatz in kriegerischen Auseinandersetzungen? Zurück zu unserer Geschichte. Sie schließt mit der Aussage Jesu: Überall auf der Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man sich an sie erinnern und erzählen, was sie getan hat. Eine unbedeutende Geschichte? Ganz und gar nicht. Und auch heute sollen wir uns noch daran erinnern. Diese Frau zeigt, möglicherweise ohne es zu wissen, aber aus einem inneren Bedürfnis heraus, eine unbedingte Verehrung für Jesus. Sie hat als Einzige das Richtige zum richtigen Zeitpunkt getan. Überströmende, verschwenderische Liebe. Ohne die Kosten zu scheuen. Was kostet Hingabe uns? Unseren Reichtum, unsere Bequemlichkeit, unseren guten Ruf, das Kostbarste, unser Leben. Was immer es ist, wir sind gefragt, dem Beispiel dieser Frau zu folgen. Dein Tod gebietet Schweigen, singen wir jetzt.